Überall braucht man Passwörter, braucht man Codes, PIN und BUK. Wenn man Verträge abschließt, dann wird immer versucht, dass man das wirklich hieb- und stichfest macht, dass da nichts mehr passieren kann, dass das unanfechtbar ist. Und im Endeffekt wird dann trotzdem immer wieder auf allen möglichen Paragraphen herumgeritten, anders ausgelegt. Man kann sich irgendwie scheinbar auf nichts und niemanden mehr verlassen. Was zählt heute noch ein Handschlag? Ist das was wert? Kann man sich auf ein Ehrenwort von einem Menschen wirklich verlassen? Man sagt, wenn man sich auf Menschen verlässt, dann ist man verlassen. Und es ist schwierig, noch wirklich zu vertrauen. Das Wort von einem Menschen gilt nicht mehr viel. Anders ist es beim Wort Gottes. Wir haben heute schon darüber gesungen und es wird heute in der Predigt um das Wort Gottes gehen. Und aufs Wort Gottes ist wirklich Verlass. Wir werden uns da heute im Johannesevangelium das erste Kapitel anschauen. Da geht es eben um das Wort Gottes. Wir werden das ganze Kapitel lesen, aber ein paar Verse davon. Ich lese es vor. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Niemand hat den Vater jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Es geht heute darum, dass Jesus hundertprozentig Gott ist und hundertprozentig Mensch wurde. Und damit haben die Menschen eigentlich seit jeher immer wieder Probleme gehabt, weil man es einfach nicht verstehen kann, wie das sein kann. Und es hat da immer wieder so theologische Schwenker gegeben in die eine oder in die andere Richtung. Einmal ist das Menschsein, einmal ist das Gottsein von Jesus mehr betont worden. Aber im Endeffekt ist es seit 2000 Jahren unanfechtbar, dass Jesus tatsächlich das in sich vereint. Hundertprozentig Gott und hundertprozentig Mensch. Aber wir irren uns auch immer wieder. Menschen irren sich seit jeher immer und jeder. Und dadurch ist auch immer wieder die Frage gestellt, ja, ist es wirklich so wichtig, wer Jesus jetzt wirklich ist? Wie das da mit der 100%-Verteilung da ausschaut? Ist es nicht viel wichtiger, dass er unser Herr ist, dass er unser Heiland ist, dass er für unsere Sünden gestorben ist? Also das, was er für uns getan hat, ist nicht das Wichtige? Und seine Person, wer er jetzt wirklich ist, das ist ein bisschen geheimnisvoll, das ist ja gar nicht so wichtig. Wenn wir uns Johannes Evangelium anschauen, ist es anders als die anderen drei Evangelien. Es ist irgendwie sehr einfach geschrieben, es hat eine einfache Grammatik. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr tief. Und man sagt, es ist so flach, dass ein Kleinkind drin schwimmen kann und es ist so tief, dass ein ausgewachsener Elefant drin tauchen kann. Und es ist bezeichnet eigentlich auch für die ganze Bibel. Das Johannes-Evangelium ist eben einzigartig, hat so eine blumige Sprache. Einerseits sehr einfach, andererseits verwendet Johannes immer wieder so Wortspiele und man muss da so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, um herauszufinden, was eigentlich gemeint ist. Und in Kapitel 20 sagt Johannes ja selbst, warum er das eigentlich schreibt alles. Da sagt er, dies aber ist geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also das ist der Punkt. Jesus ist der Christus, der Gesalbte, er ist der Sohn Gottes. Durch den Glauben an ihn sollen wir Leben haben. Und Johannes war bekannt dafür, dass er wirklich eine sehr enge, innige Beziehung zu Jesus gehabt hat. Von dem her ist es einfach hilfreich und geschickt, wenn man schaut, was er zu schreiben hat über Jesus, wenn wir Jesus besser kennenlernen wollen. Ich habe heute in der Predigt drei Punkte. Und zwar, wer ist Jesus, was tat Jesus und was hat das Ganze mit mir zu tun? Wer ist Jesus? Johannes fängt da an. Im Anfang war das Wort. Und wenn wir das, die ersten paar Wörter lesen, im Anfang war das Wort, wer sich in der Bibel ein bisschen auskennt, wird sofort irgendwie an den ganzen Anfang der Bibel denken. Erste Buch Mose, da steht nämlich, im Anfang schuf Gott Himmel und die Erde. Also Mose sagt, am Anfang war nichts außer Gott. Und Johannes knüpft da dran und sagt, am Anfang war Jesus, das Wort. Und was Johannes eigentlich dann in den ersten paar Wörtern sagt, ist, dass Jesus Gott ist. Am Anfang war Gott und am Anfang war Jesus. Das ist die gleiche Wortwahl, es hat die gleiche Bedeutung und die gleiche Aussage. Und dann sagt er weiter, und das Wort war bei Gott. Und dann sagen Bibelkritiker, aha, okay. Jesus war also nicht Gott, sondern er war bei Gott. Aber Johannes sagt dann gleich drauf, das Wort war Gott. Und das ist ein bisschen komisch, nicht? Er war einerseits bei Gott und er war Gott. Das ist irgendwie eigenartig. Wie kann man das gleichzeitig sein? Und da hat es immer wieder verschiedene Lösungsansätze gegeben, schon in der frühen Kirchengeschichte, dass man einfach einen unbestimmten Artikel eingefügt hat und gesagt hat, das Wort war ein Gott. Und es ist in der griechischen Grammatik tatsächlich möglich, dass man da das einfügt. Aber die Bedeutung wird dann eine ganz andere. Man hat dann einfach gedacht, okay, am Anfang war ein Gott, der einzige Gott, es gibt nur einen Gott. Und dieser Gott hat einen zweiten, kleineren Gott geschaffen. Und durch diesen zweiten, kleineren Gott hat er dann den Rest erschaffen. Kann man grammatikalisch so machen, aber es ergibt nicht wirklich einen Sinn, weil es sonst in der Bibel so nirgendwo beschrieben wird. Und es widerspricht dem Sinn vom Johannesevangelium. Und es gibt eigentlich nur einen Grund, warum man dieses Ein hier einfügt. Einfach weil man nicht an die Dreieinigkeit glauben will. Wobei es eigentlich die einzige wirkliche Erklärung dafür wäre, dass Jesus einerseits bei Gott und andererseits gleichzeitig Gott ist. Wenn es einfach zwei Personen sind. Vom Heiligen Geist ist jetzt hier nicht die Rede, aber vom Vater und vom Sohn. Und wenn es Vater und Sohn gibt, dann sind es zwei Personen, dann kann Jesus gleichzeitig Gott sein und bei Gott sein. Was auch interessant ist, ist, dass Johannes Jesus hier als das Wort bezeichnet. Warum sagt er nicht, am Anfang war der Plan, oder am Anfang war die Allmacht, oder am Anfang war die Weisheit, wäre auch alles möglich. Irgendwie ist es interessant, dass er sagt, am Anfang war das Wort und nicht der Plan. Und in der Offenbarung sagt er dann auch, Kapitel 19, er ist bekleidet mit einem blutgetränkten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Und wenn Johannes hier das schon so provokant eigentlich auf das erste Buch Mose anspricht, eben am Anfang war Gott und am Anfang war das Wort. Was ist denn am Anfang passiert? Wenn man jetzt ja die ersten paar Verse und Kapitel der Bibel liest, was ist da passiert? Gott sprach. Genau, die Schöpfung, und da liest man immer wieder, Gott sprach und es wurde, Gott sprach und es wurde, Gott sprach und es wurde. Das heißt, Gott hat durch sein Wort erschaffen. Und es ist interessant, wenn wir das Markus-Evangelium lesen, bei der Stillung des Sturms, da steht dann, und Jesus sprach, bedrohte den Sturm. Ähnlich wie im ersten Buch Mose. Also Gott sprach und es wurde, und Jesus sprach und es wurde was. Das Wort. Das ist kein Zufall, dass Johannes Jesus eben als das Wort bezeichnet, sondern er spricht hier auf die Schöpfung an. Und was er damit indirekt sagt, ist eben, dass Jesus eben dieser Schöpfer Gott ist. Alles wurde durch dasselbe, schreibt Johannes. Jesus hat alles erschaffen. Und ohne dasselbe wurde nicht eines, das geworden ist. Wie viel ist alles? Was ist alles? Alles ist alles, ja. Nur das Gegenteil von alles? Nichts. Das heißt, Jesus hat alles erschaffen, es gibt nichts, was er nicht erschaffen hat. Das heißt, dann hätte er sich quasi, wenn er erschaffen worden ist, selbst erschaffen müssen. Oder es ist so, wie es Johannes mir sagt, dass Jesus Gott ist. Wenn Gott alles erschafft, aber alles durch Jesus erschaffen worden ist, dann ist die logische Konsequenz, dass Jesus Gott ist. Gott ist der Schöpfer, Jesus ist der Schöpfer. Und es gibt nur einen Schöpfer, nur einen Gott. Der ist der eingeborene Sohn. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Eingeborener Sohn, das ist also etwas eigenartige Bezeichnung. Heißt nicht unbedingt, dass er geboren worden ist, sondern das spielt darauf an, auf seine Stellung eigentlich. Der eingeborene Sohn Gottes ist eine andere Bezeichnung als der Sohn Gottes. Sohn Gottes ist eigentlich eine Bezeichnung für den erwählten Gottes, für den König Gottes, den vollmächtigten Gottes. Aber der eingeborene Sohn Gottes, das spricht einfach diese innige, ganz persönliche Beziehung zwischen Vater und Sohn an. Und wenn man so die Bibel durchlässt, so über den Erstgeborenen oder Eingeborenen oder das Erstgeburtsrecht, heißt es auch nicht immer unbedingt, dass man als Erster geboren worden ist. Zum Beispiel, wenn zuerst ein Mädchen geboren worden wird und dann erst der Sohn, dann ist trotzdem quasi der Zweitgeborene, trotzdem der Erstgeborene. Und bei Jakob und Esau sehen wir auch, dass man das Erstgeburtsrecht auch erschwindeln oder erkaufen kann. Also wenn da steht, dass Jesus der Eingeborene ist, heißt das nicht unbedingt, dass er geboren worden ist, sondern es geht um seine Stellung. Der Erstgeborene, der Eingeborene, der hat eine ganz besondere Stellung. Und das spricht eben diese innige Beziehung zwischen Vater und Sohn an. Und ich habe dabei an meinen Sohn denken müssen. Timo ist genauso ein Wallner, wie ich ein Wallner bin. Aber er ist trotzdem nicht ich, wir sind zwei verschiedene Personen. Aber er ist ein Wallner von einem Wallner. Und Jesus ist Gott von Gott. Der leibhaftige, eingeborene, einzige Sohn Gottes. Und dann kommt Johannes fast ein bisschen ins Schwärmen. Er kommt zur Anbetung und sagt, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als einen Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und da stellt sich die Frage, ja, ist es angebracht, Jesus wirklich anzubeten? Schon ganz am Anfang im Buch Mose wissen wir, dass nur Gott angebetet werden darf. Dass kein anderer angebetet werden darf, als nur Gott allein. Und dass Gott eifersüchtig ist, er duldet keinen Zweiten neben sich. Und Jesus sagt selbst in Matthäus 4, dass nur Gott angebetet werden soll. Und auch in der Offenbarung lesen wir, dass nur Gott angebetet werden soll. Und witzig ist dann in Johannes Kapitel 20, dass Thomas vor Jesus auf die Knie fällt und sagt, mein Herr und mein Gott. Und Jesus lässt es mit sich geschehen. Und auch im Philipperbrief lesen wir, dass zum Schluss dann jede Zunge bekennen wird, dass Jesus der Herr ist. Und auch im Hebräerbrief sehen wir das, wo dann zum Schluss steht, zum Sohn jedoch wird gesagt, dein Thron, o Gott, wird für immer Bestand haben. Gerechtigkeit ist das Kennzeichen deiner Herrschaft. Also wir sehen immer wieder in der Bibel, dass nicht Gott der Vater, sondern tatsächlich Jesus angebetet wird und dass Jesus das auch zulässt. Also es kommt immer und immer wieder zur Hinweise darauf, dass Jesus tatsächlich nicht minder ist als der Vater, nicht erschaffen ist vom Vater, sondern dass Jesus wirklich Gott ist. Wenn das erste Kapitel vom Johannes-Evangelium ein Lied wäre, dann wäre der Refrain wahrscheinlich: Jesus ist Gott. Was hat Jesus jetzt getan? Da lesen wir in Vers 14: Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Also Jesus, hundertprozentig Gott, ist hundertprozentig Mensch worden. Fleisch und Blut. Und er wohnte unter uns. Wörtlich steht hier, er tabernakelte unter uns. Tabernakel, das ist eben dieses Zelt der Zusammenkunft. Auch vom zweiten Buch Mose. Das ist das Zelt, wo Gott und Menschen sich getroffen haben. Das Zelt der Zusammenkunft, das Tabernakel. Und auch da spielt jetzt Johannes wieder eben auf dieses zweite Buch Mose an. Zuerst auf das erste Buch Mose, jetzt das zweite. Bei Mose ist eben dieses Zelt der Begegnung, die Zusammenkunft zwischen Gott und Menschen. Mose sagt, Gott, der Herr selbst, wohnt bei seinem Volk. Und Johannes sagt jetzt, Jesus, das Wort, wohnt mitten unter uns. Es kommt einfach immer und immer wieder, dass Johannes, Jesus und Gott, den Vater, auf die gleiche Stufe steht. Im Alten Testament hat es einen Platz gegeben, wo sich Menschen mit Gott treffen können. Und auch wir heute haben einen Platz, wo Menschen sich mit Gott treffen können. Bei und in und durch Jesus. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Ich habe vor ungefähr einen Monat einmal die Predigt gehalten, warum es so wichtig ist, dass Jesus tatsächlich Gott ist und was wäre, wenn Jesus nicht Gott wäre. Und ich möchte da nochmal ein paar zusammenfassende Punkte sagen. Damit das Erlösungswerk wirklich funktionieren kann, ist es wirklich notwendig, dass Jesus Gott ist. Weil nur dann können wir wirklich Heilsgewissheit haben, weil wir uns nicht auf irgendeinen Menschen oder einen Engel oder irgendein geschaffenes Wesen verlassen, sondern wirklich tatsächlich auf Gott verlassen können. Und nur dann können wir Jesus anbeten, ohne dass wir das erste Gebot brechen. Und nur dann hat sich Jesus wirklich zur Ruhe setzen können bei seinem Vater, weil der Job erledigt ist. Ein für alle Mal. Und nur dann können auch jetzt, nach 2000 Jahren, immer noch Menschen gerettet werden durch den Glauben an Jesus. Und nur dann ist wirklich der volle Preis für alle Gläubigen bezahlt. Und nur dann ist Gott wirklich gerecht, weil er nicht an Unbeteiligten verurteilt hat, sondern weil er die Schuld auf sich selbst genommen hat. Damit das Erlösungswerk wirklich funktioniert, musste Jesus aber auch wirklich Mensch werden. Er konnte nicht als Gott auf der Erde gehen. Weil nur wenn er wirklich Mensch worden ist, haben wir die Möglichkeit erhalten, dass wir Gott wirklich kennenlernen. Im Römerbrief lesen wir, dass wir durch die Schöpfung sehr viel von Gott erfahren können. Durch die Schöpfung wissen wir oder können wir wissen, dass es einen Schöpfer gibt, dass es einen Gott gibt. Aber die Schöpfung sagt uns nicht, wer dieser Gott wirklich ist. Und im Hebräerbrief lesen, dass Gott immer und immer wieder auf alle möglichen Arten mit den Menschen kommuniziert hat. Eben durch die Schöpfung, viel durch Propheten, aber zum Schluss hat er durch seinen eigenen Sohn gesprochen. Und Jesus war ihm wirklich hundertprozentig Mensch. Es war jemand wie der Nachbar, zu dem man gehen kann, anleiten kann, wenn man gerade Milch oder Zucker oder irgendwas braucht. Und im 12. Kapitel sagt Johannes, oder sagt Jesus selbst, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Also wer Jesus sieht, der weiß, wie Gott ist. Und nur so konnten, das klingt jetzt vielleicht komisch, nur dadurch, dass Jesus Mensch worden ist, konnte Gott auch uns Menschen wirklich kennenlernen. Klingt vielleicht komisch, weil Gott uns ja eigentlich besser kennt, als wir uns selbst kennen. Deshalb musste er uns kennenlernen. Aber Gott hat als Gott nie die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn man als Baby dreckige Windeln anhat. Er hat nie die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn die ersten Zähne wachsen. Er hat es nie erfahren, wie eigenartig das ist, wenn in der Pubertät die Eltern plötzlich ein bisschen komisch werden. Er hat nie erfahren, wie es ist, in der Schule zu sitzen und Manieren zu lernen. Und Jakobus sagt da, Gott kann nicht versucht werden. Also Gott hat nie die Erfahrung gemacht, wie es ist, in Versuchung zu stehen und mit sich selbst zu kämpfen. Im Hebräerbrief steht über Jesus, den Hohepriester, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So wie Jesus ist, so hat sich Gott eigentlich die Menschen vorgestellt. So waren die Menschen gedacht. Und diese Beispiele mit den Zahnen und mit der Pubertät machen deutlich, dass Jesus alle unsere Lebensumstände wirklich kennt. Er hat das alles, was wir durchleben, selbst durchlebt. Unsere Probleme, unsere Ängste, er hat das alles selbst erfahren und er kann es nachvollziehen. Und das macht Mut und gibt Zuversicht, dass man kann Gott, kann Erlöser haben, der irgendwie weit weg ist und eigentlich auch keine Ahnung hat von unseren Problemen. Er hat eine Ahnung davon. Er hat das alles selbst erlebt. Und er hat noch viel Schlimmeres erlebt, als wir wahrscheinlich jemals erleben werden. Und das Dritte, warum es noch wichtig ist, warum, dass Jesus wirklich hundertprozentig Mensch worden ist, ist, dass nur so der neue Bund wirklich funktionieren konnte. Ein Bund ist immer eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehr Parteien. Und es gibt da Rechte und Pflichten und es gibt Konsequenzen, wenn sich einer von den beiden nicht an diese Vereinbarung hält. Und in der Bibel sehen wir zwei Arten von Bünden. Das eine ist ein einseitiger, unbedingter Bund, wo Gott eigentlich alle Pflichten übernimmt und die Menschen quasi nur die Nutznießer sind. Es sind keine Bedingungen gebunden. Das andere sind beidseitige Bünde, wo auch auf Seiten der Menschen Pflichten sind, wo Gott sagt, wenn ihr den Bund brecht, dann hat das Konsequenzen. Und wir sehen dann verschiedene Bünde zwischen Gott und Abraham, David, Mose und dann eben den neuen Bund. Und ein Bund, man kann sich das vielleicht auch bildlich vorstellen wie eine Brücke zwischen zwei Bergen. Dazwischen ist das tiefe Tal und da sind die zwei Berge, Gott und wir Menschen. Und dazwischen gibt es eben diese Brücke, diesen Bund. Und was bei einer Brücke wichtig ist, das haben wir erst jetzt vor kurzem bei dem Unglück in Genua gesehen. Wenn eine Brücke nicht stabil gebaut ist, dann gibt es ein Unglück. Und damit diese Brücke wirklich funktionieren kann und fest ist, muss sie wirklich auf beiden Seiten fest verankert sein. Und auf Gottes Seite ist es kein Problem. Da hält der Bund. Warum alle Bünde im Alten Testament immer wieder versorgt haben, liegt daran, dass auf der Menschenseite Versorgung war. Dass da der Bund immer wieder zum Bröckeln angefangen hat. Dass es da nie funktioniert hat. Das Problem der Sünde liegt nicht bei Gott, das Problem der Sünde liegt bei uns. Und wenn Gott das Problem der Sünde lösen kann oder will, dann kann er das nicht von seiner Seite aus machen. Das heißt, er braucht auf der Menschenseite einen zuverlässigen Partner. Jemanden, dessen Wort wirklich was gilt, jemanden, auf den man sich verlassen kann. Jemanden, der diesen Bund wirklich hält. Und dieser jemand ist dann sein eigener Sohn gewesen, weil es sonst keinen Menschen gegeben hat, auf den er sich hätte verlassen können. Und deshalb ist wichtig, dass Gott wirklich Mensch worden ist, dass die Brücke auf beiden Seiten hält, auf der Gottseite und auf der Menschseite. Nur so kann die Brücke wirklich stabil sein und nur so kann man da sicher drüber gehen. Ich kann sagen, da fährt die Eisenbahn drüber, über diese Brücke. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Nun, das hat sehr viel mit mir zu tun. Warum wurde Jesus Mensch? Er kam in das Seine und rechnete seinen Namen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und im Epheserbrief lesen wir, dass wir von Natur aus Kinder des Zorns waren. Also man hört immer wieder, ja, wir sind alle Kinder Gottes. Nein, das stimmt nicht. Wir sind von Natur aus durch die Sünde Kinder des Zorns. Und deshalb ist es notwendig gewesen, dass Jesus kommt und ans Kreuz geht und für unsere Sünden bezahlt, damit aus Kinder des Zorns wirklich Kinder Gottes werden können. Am Anfang redet Johannes von der ersten Schöpfung durch Jesus. Und jetzt redet er von der zweiten Schöpfung, auch durch Jesus. Diese Gotteskindschaft. Hundertprozentig Gott, hundertprozentig Mensch, der für unsere Sünden gestorben ist, der auferstanden ist, der aufgefahren ist und der wiederkommen wird, um die zu sich zu holen, die an seinen Namen glauben. Jesus, was für ein Gott, was für ein Mensch.